Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.
Doppelpunkt.
Vor Weihnachtszeit, das ist für mich eine Zeit, wo gützelt wird, wo man Geschenke kauft und einpackt, wo es nach Apfelpunsch und Zimt schmeckt. In der Adventszeit gibt es aber auch andere typische Anzeichen, dass eben vor Weihnachtszeit ist, nämlich ganze Haufen Bettelbriefe, die im Briefkasten landen. Unzählige wohltätige Organisationen sammeln um die Jahreszeit Spendengelder. Sie schreiben über Menschen, die Hunger leiden, die krank sind, verfolgt werden. Sie verlangen nach einem Batzen für die Umwelt, für den Tierschutz und für andere Anliegen. In den allermeisten Fällen landet die Post, die man aus dem Briefkasten nimmt, der Gredi-Wegs im Papierkorb. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, um Spendengelder zu werben. Auf der Strasse zum Beispiel, direkt die Leute ansprechen. Man kann telefonieren, es gibt Plakate und es gibt Fernsehspots. In der heutigen Zeit nennt man das Sammeln von Spendengeldern übrigens Fundraising. Und das Fundraising, das wird immer wie aufwendiger und immer wie professioneller. Ja, es ist ein richtiger Kampf, um Spendenfranken eigentlich entfacht, weil es halt so viele wohltätige Organisationen gibt. Was ist heute anders als früher und welche Methoden werden bei dem Fundraising angewendet? Das gehört ihr im Doppelpunkt vom Alex Reichmuth. Er hat sich zuerst mal auf die Strasse gemacht und dort an einem Spendensammler auf die Finger, besser gesagt auf den Mund geschaut.
Der Adrian Hüttemoser, 27, hat einen anstrengenden Job.
Guten Tag, die Dame. Umweltschutz ist ein Thema für Sie?
Nein. Tag für Tag steht er auf der Strasse und versucht, neue Spenden zu finden.
Entschuldigung, darf ich Sie kurz stören? Umweltschutz ist ein Thema für Sie, ein wichtiges Thema heutzutage, oder? Dankeschön.
Eine Absage nach der anderen bekommt er. Das ist für ihn Alltag. Nur selten bleibt jemand stehen und lässt ihm zu.
Gut, wenn ich gesagt habe, darf ich dir schnell Minuten über Greenpeace etwas erzählen. Und zwar Greenpeace, kennt man ja, ist weltweit die grösste Umweltschutzorganisation. Auch die Organisation, die am meisten erreicht hat. Wir haben am meisten können auch besitzen.
Neue Mitglieder für Greenpeace finden, die regelmässig Geld spenden, das ist das Ziel von Adrian Hüttemoser. Die Umwelt ist in Not. Mit diesem Argument kämpft er um Aufmerksamkeit.
Du siehst, eigentlich müssen wir etwas machen, oder? Ist wichtig, dass man etwas macht. Genau. Also, du kannst helfen. Du kannst auch uns aktiv unterstützen. Du kannst Greenpeace unterstützen. Und zwar kannst du Mitglied werden bei Greenpeace. Also, du musst schnell zeigen, wie das geht. Wir haben also eine Anmeldung, die wir miteinander ausfüllen können.
Wer einverstanden ist, Greenpeace finanziell zu unterstützen, muss Adrian Hüttemoser ein paar Angruppen geben.
Also, bist du Studentin, Schülerin?
Schülerin,
okay. Gut. Das Minimum wäre 5 Franken im Monat. Das ist ein Betrag, der irgendwie in der reichen Schweiz immer noch ein bisschen geht. Also, da wäre ein Kaffee, wo du darauf verzichten pro Monat. Wäre das grundsätzlich ein Thema für dich? Hä? Super. Gut. Dann können wir miteinander schnell das Formular ausfüllen.
Am Schluss braucht es noch eine Unterschrift, ein neues Mitglied ist gewonnen. Endlich wieder eins nach x vergeblichen Versuchen. Das ist sicher kein Job für jemanden, der introvertiert ist, meint Adrian Hüttemoser.
Man muss sich wohlfühlen, wenn man auf Leute zugeht. Oder man muss Freude daran haben, mit Leuten zu schwätzen. Ich denke, jemand, der jetzt wirklich sehr introvertiert ist und den ganzen Tag lieber nur in den Computer schaut, wäre vielleicht die falsche Person.
Er darf auch kein Problem damit haben, als die meisten Leute an ihm vorbeigehen oder ihn sogar schroff zurückweisen. Er versucht, das sportlich zu nehmen.
Es gibt auch immer Leute, die ja, vielleicht irgendwie keine Freude an Greenpeace haben, warum auch immer, weil sie vielleicht selber mal irgendeine Umweltsünde verbrochen haben und dementsprechend zur Rechenschaft gezogen worden sind. Oder, ja. Aber also ich habe jetzt noch nie erlebt, dass man jemand irgendwie in irgendeiner Form wehtun hat oder etwas gemacht hat. Also.
Der Adrian Hüttemoser ist nicht jemand von der Greenpeace. Er steht für Coris auf der Strasse, eine Firma, die für diverse Hilfswerke Spendengeld einholt und sich auf Stand- und Strassenaktionen spezialisiert hat. Coris ist eine klassische Fundraising-Organisation. Es gibt sie seit 12 Jahren. Heute hat Coris nach eigenen Angaben 35 feste und 500 temporäre Angestellte. Bei dieser Standaktion am Zürcher Bahnhof Stadelhofen sind Adrian Hüttemoser und seine Kolleginnen und Kollegen allerdings gross mit Greenpeace angeschrieben. Nur ein kleines Schildchen, das er mit sich trägt, weist darauf hin, als er für Coris schafft. Es sei durchaus beabsichtigt, als man ihn vor allem als Vertreter von Greenpeace wahrnehme.
Wir arbeiten ja auch ganz klar im Namen von Greenpeace, oder wir arbeiten stellvertretend für Greenpeace. Und von dem her wir treten auch auf als Greenpeace und dann ist das auch richtig so, ja, wenn der Eindruck entsteht.
Der Adrian Hüttemoser scheint heute Glück zu haben. Ein junger Mann bleibt stehen, hört ihm zu und gibt am Schluss tatsächlich seine Unterschrift. Wieder ein Mitglied mehr, der zahlt. Warum hat der junge Mann unterschrieben, so spontan?
Ja, auf eine Art ist es irgendwie ein bisschen das Schuldbewusstsein, das einem eingekauft wird, wenn es jemand so einem anspricht. Auf irgendwie, eben er sagt Greenpeace, finde ich eigentlich gute Sachen, was sie machen. Und soll ich nicht aktiv mitmachen, ist das ein Beitrag, den ich geben kann.
Also, Sie waren sozusagen schon ein bisschen vorgeprägt gewesen. Hast du gewusst, was es ist?
Und ja. Bei Greenpeace definitiv. Und ich will etwas machen für die Natur und für den Schutz der Natur. Und das ist ein relativ einfacher Beitrag und ich hoffe wirkungsvoll.
Gezielt die Leute aussuchen und ansprechen, die am ehesten für eine Mitgliedschaft offen sind, das ist die Kunst der Coris-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf was schaut man hier, Adrian Hüttemoser?
Ja, das ist schon entscheidend. Ich denke, das ist vielleicht mal ein bisschen der optische Eindruck, den man von jemandem hat. Wenn jemand ein, sagen wir so, im klassischen Banker-Outfit daherkommt, ist es vielleicht schwieriger, auch vielleicht aus Stressgründen, die Person hat, warum auch immer. Wenn jemand eher alternativ gekleidet ist, denke ich, ist es vielleicht einfacher oder ist vielleicht das Umweltbewusstsein grösser. Ich will jetzt auch keinen Banker Unrecht tun, ganz klar. Es gibt auch dort sehr auch grosszügige Leute, muss man auch sagen.
So ein bisschen das Outfit und das Alter ist schon auch noch eher die Jungen.
Ich denke, die Jungen sind eher Zielgruppe. Bei den Älteren erlebt man es auch viel häufiger, dass sie natürlich schon bereits dabei sind.
Es kommt aber nicht nur aufs eigene Geschick an, wie erfolgreich die Coris-Mitarbeiter sind. Der Ort der Aktion, Tageszeit oder das Wetter haben ebenfalls einen grossen Einfluss. An einem belebten Bahnhof wie etwa der von Zürich-Stadelhofen kommen mehr Leute vorbei als auf einem einsamen Dorfplatz.
Es ist natürlich immer, wenn Züge kommen, hat man mehr Leute, dann läuft es besser. Ich denke, grundsätzlich am Abend ist es vielleicht entspannter. Oder wenn die Leute eher auf dem Heimweg sind, ist es eine bessere Zeit.
All diese Faktoren können Adrian Hüttemoser nicht gleich sein. Sein Lohn hängt darum davon ab, wie viele Leute er kann werben kann. Der Lohn besteht aus zwei Teilen.
Also wir haben einen Fixlohn, wo wir einfach pro Tag ein Fixum haben, plus noch ein Bonussystem. Das heisst, wenn wir umso mehr, was wir machen, gibt es auch ein bisschen mehr. Was da aber ganz wichtig auch dazu zu sagen ist, das ist, denke ich, auch für die Qualität ganz ein wichtiger Punkt. Also, es bringt nichts, wenn wir jetzt einfach mit der Brechstange etwas schreiben, weil den Bonus, den kommen wir nur über, wenn das Mitglied noch, oder wenn das auch ein Mitglied wird. Das heisst, wenn wir jetzt einfach mit allen Mitteln irgendjemanden dazu drängen, den er eigentlich gar nicht will, dann geht er am Abend heim und läutet an und sagt, er will nicht mehr. Also, es ist ja die Möglichkeit gegeben, dass er jederzeit telefonisch kann wieder künden oder aufhören. Und wenn das der Fall ist, dann bringt es uns auch nichts.
Wie gross ist denn jetzt aber der Bonusanteil von seinem Lohn? Diese Frage scheint dem Adrian Hüttemoser ein bisschen unangenehm zu sein.
Das ist eine gute Frage. Ich denke, es hängt auch immer ein bisschen an der Leistung des Einzelnen ab.
Also, ganz grob geschätzt, ist es ein Drittel, ist es die Hälfte oder ist es weniger?
Ich denke, das ist vielleicht etwa ein Drittel bis die Hälfte.
Pro Arbeitstag bekommt er 120 Franken Fixlohn. Zusammen mit dem Bonus kommen wir so auf einen Monatslohn zwischen 3'500 und 5'000 Franken. Er ist jetzt einige Monate dabei bei Coris und seither immer unterwegs, um Greenpeace-Mitglieder zu finden. Es laufe immer wie besser.
Umso länger das macht, umso mehr Routine kommt man über. Umso einfacher fällt es einem auch. Oder man hat auch vielleicht ein bisschen Standardargument, wo man dann kann, aus der Tasche nehmen, wo man einfach halt parat hat, wo man sich am Anfang noch ein bisschen einfallen lässt. Aber ich denke auch, dass der Umgang vielleicht auch mit negativen Erlebnissen, das wird eigentlich eher besser, würde ich sagen.
Bis vor wenigen Jahren haben die Hilfswerke vor allem mit Briefen versucht, neue Spender zu gewinnen. Der Erfolg von diesen sogenannten Battlebriefen nimmt aber ab. Darum müssen gemeinnützige Organisationen neue Methoden suchen. Einer, der mit solchen Veränderungen beim Fundraising bestens vertraut ist, ist der Martin Able von GFS Zürich. GFS Zürich ist auf Mäd- und Sozialforschung spezialisiert. Der Martin Abele leitet hier den sogenannten Spendenmonitor, eine repräsentative Umfrage, die jedes Jahr gemacht wird, um herauszufinden, wie sich Schweizerinnen und Schweizer beim Spenden verhalten. Das im Auftrag von verschiedenen Hilfswerken und humanitären Organisationen. Warum Strassenaktionen bei den Hilfswerken mittlerweile so beliebt sind, scheint dem Martin Abele klar. Der traditionelle Bettelbrief hat bei den jungen Leuten kaum mehr Erfolg.
Heute muss man probieren, die jungen Leute anders zu erreichen, weil die Jungen sind sehr viel flexibler, sie entscheiden sehr viel spontaner, was sie machen wollen. Darum probieren die Organisationen, die jungen Leute vermehrt auf der Strasse abzuholen, direkt dort zu erreichen, für dass sie sie dort können, zu einer Spende bewegen.
Junge und ältere Leute zu einer Spende bewegen, das werde für die Hilfswerke generell immer wie schwieriger. Denn es gibt mehr und mehr Organisationen, die auf die Grosszügigkeit der Leute setzen. Nicht nur Hilfswerke, sondern auch Museen, religiöse Organisationen, Universitäten oder politische Parteien. Zahlen, wie viele Institutionen genau auf Spendersuche sind, gibt es zwar nicht, aber es dürften mittlerweile mehrere Tausend sein. Umgekehrt gibt die Schweizer Bevölkerung aber nicht mehr aus für wohltätige Zwecke, sondern immer etwa gleich viel.
Das Spendenvolumen ist eigentlich über die Jahre gleich geblieben. Natürlich, wenn es eine grosse Katastrophe hat, wo es auch stärkere Aufrufe gibt, dann erhöht sich der Spendenbetrag. Aber sonst ist er immer eigentlich über die Jahre gleich geblieben. Da haben wir keine Veränderung.
2005 haben die Schweizerinnen und Schweizer mit 1,3 Milliarden Franken, also 1300 Millionen Franken, überdurchschnittlich viel für gemeinnützige Zwecke gespendet. Wegen der Tsunami-Katastrophe in Asien, die viele Leute betroffen gemacht hat. Schon 2006 ist die Summe aber wieder auf das langjährige Niveau von etwa 800 Millionen Franken zurückgegangen. Der Kampf ums Spendengeld sei allgemein intensiver geworden, sagt Martin Abeli.
Das kann man sicher sagen. Der Kampf um Spendenfranken ist härter geworden. Die Organisationen mussten sich darauf einstellen und mussten auch ihr Marketing umstellen. Es reicht heute nicht mehr, dass man einfach Bettelbriefe verschickt, 2-3 Mal pro Jahr. Man muss da organisationsmässig ganz anders dahinter gehen.
Die Hilfswerke setzen auf neue Formen, um genug Spenden reinzubekommen.
Das können zum Beispiel Verkaufsaktionen sein, irgendwo in einem Laden. Oder es können Sponsorläufe sein. Oder es können irgendwelche Events sein. Es gibt auch schon Organisationen, die probieren, über die Medien etwas zu organisieren. Das sind so die neuen Sachen, die sie sich einfallen lassen.
In Mode gekommen sind etwa grosse Gala-Veranstaltungen, eventuell sogar im Fernsehen, wo ein Teil vom Erlös für gemeinnützige Zwecke gebraucht wird. Die Hilfswerke würden auch versuchen, neue Geldquellen anzuzapfen und sich etwa um Stiftungen bemühen oder um Vermächtnis von reichen Leuten. Generell sind die Hilfswerke beim Spendensammler erfolgreich, die professionell vorgehen, stellt der Martin Abele fest. Professionelles Fundraising, das heisst sie.
Man muss ein eigentliches Spendenplanung machen. Man muss sich genau überlegen, A, wie tue ich neue Spenderinnen und Spender rekrutieren, B, aber auch, wie tue ich bisherige Spenderinnen und Spender heben. Man tut das allenfalls auch in externe Hände geben von Dienstleistern.
So kümmern sich mehr und mehr zahlte Fundraising-Profis um Spendensammler, statt wie früher ehrenamtliche Helfer. Die Bevölkerung bekommt das zu spüren. Sie wird intensiver und professioneller umworben.
Die Leute sind konfrontiert mit erstens immer mehr Organisationen, die Werbung machen, und zweitens mit immer mehr und häufigerer Werbung, die auf sie hineinprasseln.
Für die Hilfswerke sei es dabei äußerst wichtig, die Spender, die sie schon haben, unbedingt bei der Stange zu behalten. Das gelingt ihnen nur mit einem klaren, unverwechselbaren Profil, sagt Martin Abeli.
Es ist sehr wichtig für eine Organisation, dass sie A, einen bekannten Namen haben und B, auch ein klar definierbares Tätigkeitsfeld, wo die Leute mit ihnen identifizieren.
Profilierung werde immer wichtiger, gute Projekte allein würden nicht mehr reichen.
Es gibt sogar grosse Organisationen, die bei den Leuten nicht so bekannt sind, dadurch, dass ihr Name nicht so geläufig ist und dadurch, dass sie auch nicht so deutlich sich bemerkbar machen können. Da haben Organisationen mit einem klar definierten Namen und mit einem bekannten Profil natürlich einen grossen Vorteil.
Ein klares Profil heisst, man weiss in der Öffentlichkeit genau, für was eine Organisation Geld sammelt, wie ihre Projekte aussehen und was sie damit erreicht. Einträglich beim Spendensammler sei es auch, wenn möglichst viele Emotionen ins Spiel kämen, meint der Martin Abeli von GFS Zürich. Das zeigt dann etwa vergangene Grossereignisse.
Also die emotionale Betroffenheit ist sicher das, was am stärksten wirkt auf die Leute, ob sie spenden oder nicht. Also Gondo ist ein gutes Beispiel. Dort haben sehr viele Schweizerinnen und Schweizer, zum Beispiel auch aus der Westschweiz, sich zum Spenden bewegen. Bei Tsunami, das ist ein anderes gutes Beispiel, oder Unwetter Schweiz, wo die Leute haben gefunden, jawohl, ich als Schweizerin oder Schweizer fühle mich da betroffen, ich will mich solidarisch zeigen und dann tue ich dort auch mehr losspringen, wieder, als ich normalerweise würde.
Neben Naturkatastrophen machen vor allem Hunger, schlimme Krankheiten und Kinder betroffen. Das zeige sich, wenn man die Spenderinnen und Spender frage, warum sie Geld geheigen, weiss der Martin Abeli.
Die Krankheitsbekämpfung steht eigentlich seit Jahren an der Spitze. Was neu ist, ist, dass die Spenden für Kinder stark zugenommen haben und im letzten Jahr sind die zum ersten Mal an der Spitze gewesen.
Mit Kindern können also am meisten Spenden erzeugt werden. Viele Hilfswerke würden darum bewusst Kinder als Träger von Emotionen einsetzen, etwa auf Plakaten oder in Fernsehspots. Wenn der Kampf um Spenden härter und härter wird und das Fundraising immer wieder professioneller, bedeutet das, als die Hilfswerke immer mehr Geld in das Fundraising stecken? Der Martin Abeli gibt hier eine überraschende Antwort.
Nein, das heisst es nicht. Ich glaube, es ist vielmehr so, dass die Organisationen professioneller geworden sind in ihrem Fundraising. Sie können das nicht verantworten, wenn sie mehr wie einen bestimmten Betrag würden für Administration und Fundraising einsetzen. Aber die Organisation hat sich viel besser organisiert.
Wenn die Hilfswerke einen grösseren Teil der Spendeneinnahmen als heute für Werbung und Fundraising einsetzen, würde das von den Spendern nicht gutiert, ist der Martin Abeli überzeugt. Fragen wir doch einmal die Leute auf der Strasse, was für sie für Spenden entscheidend ist und wie sie am liebsten für eine Spende angegangen werden möchten. Bei den Zielen und Zwecken der Spenden zeigt sich in dieser Strassenumfrage eine grosse Vielfalt.
Also zum Beispiel jetzt das Rote Kreuz.
Ja, also sicher alles, was mit Kind zu tun hat.
Ich tue ein Braunfirmis und Cerebral, weil mein Sohn ja behindert ist, einfach so solche Institutionen.
Im Moment habe ich Greenpeace oder wenn irgendwelche Umweltkatastrophe oder sonst etwas.
Tier, ich bin sowieso ein Tierfreund, natürlich, Naturfreund.
Ich habe auch schon andere, zum Beispiel Prosenektute, so Sachen, gebe ich auch meistens etwas, Krebshilfe. Aber sonst hauptsächlich Tierheim.
In einem sind sich die Leute auf der Strasse einig. Sie spenden nur für Organisationen, die sie als vertrauenswürdig anschauen.
Im Prinzip muss es mir bekannt sein, dass es eben wirklich gemeinnützig ist, also den Leuten, die es nötig haben, es gut kommt. Also man muss schon ein bisschen bekannt sein.
Es kommt darauf an, ich habe immer noch das Gefühl, dass nicht alle Spenden dort hingehen, wo es sollte. Und ich tue bei einem Spendenverein, wo ich genau weiss, wo es hingeht.
Es muss man schon irgendwie ein bisschen einleuchten, bekannt sein. Meistens hat man eine Kärtli drin, eine schöne Kärtli, die man auch wieder brauchen kann.
Schnell auseinander gehen die Meinungen aber bei der Art, wie die Leute für eine Spende angegangen werden möchten. Die einen finden etwa Bettelbriefe noch immer das Beste, die anderen können gerade damit nichts anfangen.
Also Schreiben bringt gar nichts, das geht mit dem Zeitungspapier, weil ich keine Zeit habe, um es anzuschauen.
Die Organisationen muss ich permanent berücksichtigen. Wenn ein Brief kommt, dann ja, bin ich froh darum.
Wenn irgendwo viel Werbung kommt, dann kommt es mir nicht ganz geheuer vor.
Nein, eher weniger. Also wenn, dann persönlich. Aber so Briefe finde ich ziemlich unpersönlich.
Wer Bettelbriefe nicht mag, möchte lieber auf der Strasse angesprochen werden und umgekehrt.
Ja, ich finde das alles so aufdringlich, wenn man angesprochen wird. Und ich tue eigentlich gerne so selber so für mich entscheiden.
Ich denke, es ist noch sinnvoll, mal ein bisschen zu hören, was wirklich nötig ist. Und eben, wenn es für mich stimmt, also, ich habe es mit dem nicht Mühe.
Dort reagiere ich eigentlich gar nicht, nein.
Ja, je nachdem, wenn man Zeit hat, gibt man Auskunft, sonst nicht.
Es muss dann wirklich für mich stimmen am Schluss. Ich höre gerne mal zu.
Klar ist eins, die Leute mögen es gar nicht, wenn ihnen die Hilfsfachheim anrufen und so für Spende werben.
Das habe ich nicht gern. Nein.
Das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist nervlich.
Das habe ich nicht so gern eigentlich. Nein, ich entscheide lieber selber.
Da machen die anderen schon genug, so Telekomfirmen etc. da lieber nicht.
Einer, der eine lange Erfahrung mit stimmigen Bespender hat, ist der Roland Schannere von der Glückskette, der Sammelplattform der Schweizer Medien. Die Glückskette ist spezialisiert auf Katastrophenhilfe und arbeitet mit 32 Schweizer Hilfswerken zusammen. Auch für ihn ist klar, wenn die Leute von einem Ereignis emotional betroffen sind, laufen die Sammelaktionen besonders gut.
Ich glaube, bei der Glückskette am Sammeltag kann man das sehr gut beobachten. Da gibt es Leute, die am Morgen noch würden schwören, sie werden in ihrem Leben einem von diesen Hilfswerken noch einen roten Rappen geben. Und am Nachmittag, wenn sie den Sammeltag und die Spendeaufrufe von Glückskette hören und das Kind erzählt, wie er es gespendet hat und Postkarten verkauft und so, spenden die Leute 100 Franken. Also das geht praktisch über den Bauch und nicht mehr so über den Kopf.
Besonders viele Spenden kommen bei Ereignissen, wo die Leute geografische oder emotionale Nähe dazu spüren würden. Wie etwa beim Bergsturz von Gondo.
Wenn ein Bergdorf wie Gondo von einem Berg verschüttet wird, ist das uns, Bevölkerung in der Schweiz, völlig klar, um was es geht. Da muss man nicht viel erklären. Der Berg, der ein Dorf frisst, das kommt ja sogar in der Sagenwelt und überall in den Kulturgütern vor. Also dort hat man eine Nähe zum Ereignis. Und ein Bergdorf im Wallis oder jetzt hier auf der Südseite vom Simplon, wo man kennt, wo ein Grenzort ist, wo man in die Ferien geht und man zurückkommt, da gibt es auch eine geografische Nähe. Man kann sich das vorstellen, viele kennen das. Und wenn man dagegen Darfur nimmt, die Katastrophe, wo auch eine ist, im Sudan, da kommt man nicht raus, was der Konflikt soll. Ist das ethnisch, ist das religiös, ist das politisch? Also wir haben keinen Zugang zum Ereignis. Und wer weiss schon, wo Darfur ist und wo der Sudan ist und was das für ein Land ist. Und das gibt eine Art doppelte Distanz, wenn ich dem so darf sagen. Und das ist ziemlich realistisch, entsprechend sieht das Sammelergebnis aus.
Ganz entscheidend sei auch, wie intensiv die Medien über ein Ereignis berichten, stellt Roland Schannere fest.
Ist eine Katastrophe in den Medien entsprechend dargestellt, tut das auch Spenden auslösen. Und wenn die Medien schon finden, das ist an und für sich eine Katastrophe, wo man nicht versteht oder wo gar keine ist für uns, dann wird das auch ganz eindeutig sich bei den Spenden auswirken. Und das ist auch vielleicht auch ein bisschen das Tragische dran. Die Medien geben heute der Katastrophe vielfach, nicht immer, eine Art wie ein Gütezeichen. Es ist eine richtige Katastrophe. Und wenn der Glückskette noch anfängt zu sammeln, gibt es noch ein zusätzliches Gütezeichen. Das ist offenbar eine ganz richtige Katastrophe. Und das ist natürlich sehr arbiträr, weil von den Opfern aus gesehen gibt es diese Abstufung nicht. Du bist entweder betroffen oder nicht. Du steckst im Schlamm, du hast deine Angehörigen verloren. Und wie viel das sonst auch noch sein, das ist dir als Individuum letztlich wahrscheinlich ziemlich gleich. Man sieht, jeder sieht das mal von seiner eigenen Not her. Und das ist, glaube ich, heute ein grosses Problem geworden, dass man eigentlich Katastrophen weitgehend über die Medienberichterstattung definiert.
Die Medien würden besonders dann auf eine Katastrophe oder ein Ereignis einsteigen, wenn sie Geschichten erzählen oder zeigen können. Geschichten mit realen Leuten, Geschichten, die man verstehen und die einleuchtend sind. Auch die Hilfswerke haben das natürlich gemerkt und würden versuchen, ihre Kampagne mediengerecht zu gestalten. Ethische Überlegungen, etwa der Respekt vor der Trauer, kämen dagegen eher ins Hintertreffen.
Das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, dass mit dem Konkurrenzdruck, der jetzt unter den Hilfswerken zunimmt, man die Grenzen, wo hört man auf Tränendrüse zu drücken, vielleicht doch breiter geworden ist, offener geworden ist. Fernsehwerbung hat Einzug gehalten. Und der Druck führt eher dazu, so ethische Überlegungen mal auf der Seite zu lassen.
Auch für den Roland Schannere ist klar, dass Konkurrenz unter den Hilfswerken härter geworden ist. Der Druck steigt, weil immer mehr Organisationen umsiegen, vor allem auch immer mehr ausländische Hilfswerke, die von der Schweizer Grosszügigkeit profitieren möchten. Der Roland Schannere ist im Gegensatz zum Martin Abele von GFS Zürich aber überzeugt, dass sich der Konkurrenzdruck auch bei den Kosten auswirkt.
Also das höre ich schon von vielen Hilfswerken. Wir müssen jetzt da mehr aufwenden, wir müssen jetzt ein bisschen aggressiver werden oder eben neue Methoden sich ausdenken. Und das schlägt sich natürlich irgendwo schon bei den Fundraising-Kosten zu Bauch.
Umgekehrt dürfen wir aber auch nicht meinen, die Hilfswerke, die am wenigsten für Administratives und Fundraising ausgeben würden, seien automatisch die vertrauenswürdigsten.
Es ist nicht so, dass die Hilfswerke, die behaupten von sich, sie hätten null Kosten, am besten arbeiten. Es braucht heute, wenigstens wenn man weltweit helfen will, braucht es einfach Profis. Und die können ja sehr viel Geld helfen, sparen. Es nützt nämlich nichts, Frachtbriefe falsch auszustellen und am Schluss werden Hilfsgüter als Einfuhrgüter von einem Zoll teuer besteuert und man verdoppelt 40'000 Franken an einem Ort, den man nicht gewusst, in einem Frachtbrief muss ausstellen. Es gibt durchaus Gründe, die administrativen Kosten und Aufwendungen auch zu rechtfertigen.
Der Roland Schanner sieht es nicht nur als Nachteil, wenn die Hilfswerke wegen dem Konkurrenzdruck professioneller geworden sind. Das könne durchaus befruchtend sein.
Viele Hilfswerke haben neue Wege und neue Methoden gesucht, für zu Spenden zu kommen. Manchmal hat man das vielleicht auch ein bisschen fantasielos gemacht bis jetzt. Man probiert mit Kreditkarten direkte Abgaben zu machen. Man probiert vor allem Legat und Erbschaften besser zu bearbeiten. Es sind ja Milliarden von Franken, die in den nächsten Jahren über Erbschaften und Legat frei werden. Dort werden sicher viele Hilfswerke probieren, an den Kuchen herzukommen, wenn man dem so darf sagen. Und von dort her hat es natürlich die Szene auch belebt.
Aber insgesamt ist Roland Schanner eben trotzdem skeptisch, was der Konkurrenzdruck bei den Hilfswerken bewirkt.
Ich glaube, wenn man Bilanz zieht im Moment, ist es noch schwer zu sagen, ob die Vorteile die Nachteile überwiegen. Ich wäre eher in der Tendenz eigentlich geneigt zu sagen, im Moment kostet es vor allem mehr, tut eine Aufsplitterung von der Kräfte bringen und lenkt vor allem zum Teil von der Qualität nachher ab von der Arbeit, die wirklich vor Ort geleistet wird.
Fundraising, das ist längstens eine eigenständige Wirtschaftsbranche geworden. Eine Branche, die ihre Mittel und Methoden laufend weiterentwickelt, nach neuesten Erkenntnissen, nach wissenschaftlichen Ergebnissen. Professionelles Marketing ist angesagt beim Auftritt der Hilfswerke, nicht mehr so sehr ehrenamtliches Engagement. Die Fundraising-Spezialisten treffen sich auch regelmässig und tauschen die neuesten Erkenntnisse zum Spendensammeln aus. Zum Beispiel an den Fachtagungen vom Schweizer Fundraising-Verband, das letzte Mal im vergangenen November unter dem Titel «Spenderakquisition im Wandel». Was Rang und Namen hat unter den Fundraiser ist hier dabei. Es geht darum, sich wiederzubilden und Methoden zu schärfen, sich auszutauschen und aufeinander anzustossen. Nach den ersten Vortagen ist die Stimmung an dieser Fachtagung noch ein bisschen verhalten. Warum sind die Leute dabei an diesem Fundraising-Tag?
Kann man da die neuesten Trends und Methoden abholen?
Es gibt einen guten Austausch und man lernt viele Leute kennen und ich hoffe auch etwas dazu zu lernen.
Heute Morgen war ein genialer Sprecher, der jetzt gar nicht aus der Fundraising-Szene kommt, der so ein bisschen gezeigt hat, wie man eigentlich würde auf mögliche Grossspender zugehen. Das war sehr erfrischend.
Fundraising ist ein Markt wie jeder andere und man möchte gerne mehr wissen, wie man das professionell machen kann.
Vortrag, Workshops, Seminar. Jeder kann sich an dieser Tagung das Know-how holen, was ihm noch fehlt beim Spendensammeln. Sei es, wie man eine erfolgreiche Strassenkampagne organisiert, wie man ein Verkaufsgespräch vorbereitet und durchführt, was die neuesten Möglichkeiten im Internet sind zum Spender ansprechen, welche Finesse im Telefonmarketing müssen beachtet werden oder wie man an potenzielle Grossspender ankommt. Alles ist schön verpackt in trendige englische Begriffe. Da ist die Rede von Direct Dialog und Mailings, von Data Intelligence, Social Collaboration und Major Donors. Fundraising bekommt man den Eindruck, das ist Big Business. An dieser Tagung wird auch ein Preis verteilt, der Swiss Fundraising Award. Glamour liegt in der Luft. Der Fundraising-Preis geht dieses Jahr an einen verdienten Doyen von der Branche, der das Fundraising in der Schweiz geprägt hat, und an eine junge Studentin, die in Nepal und im Tibet Kinder unterstützt. Fundraising ein Profigeschäft. Fundraising fast eine Wissenschaft. Das sind die Eindrücke an dieser Veranstaltung. Auch die Fundraising-Spezialisten selber sehen das offenbar ähnlich.
Es gibt immer mehr, die in das einsteigen und immer professioneller.
Es drängen immer mehr spendensammelnde Organisationen auf den Markt und die Methoden werden immer aggressiver. Es ist wirklich sehr ein hart umkämpfter Markt, wobei ich glaube, das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Man muss einfach andere Wege beschreiten.
Fundraising ist etwas Professionelles. Es ist nicht mehr einfach Betteln nach dem Spendenbetteln, sondern
Ja, es ist eine Form von Marketing.
Wenn Sie Mailings anschauen, wenn Sie in die Zeitung schauen, es wird auch da immer lauter um Spenden geworben. Ich meine das mit Verhärtung. Also man wird immer lauter, so wie das Marketing meistens immer lauter wird, um sich Gehör zu verschaffen.
Es ist ein Überlebenskampf für alle. Also da muss man sich immer wieder neue Sachen einfallen lassen und schauen, wie man am Ziel kommt.
Immer wieder etwas Neues einfallen lohnt sich auch Zulieferer fürs Fundraising. Sie haben vor der Tagungsräume ihre Stände aufgestellt. Etwa der Jörg Pulver von der Firma Gadolina, der Werbeaccessoire nach Maß produziert. Zum Beispiel für Spendenmailings.
Wir haben hier zum Beispiel eine Faltkarte, wo im Inhalt den Sonnenblumenkerne sind.
Und sonst noch? Ich sehe da irgendwie so etwas wie Tabletten sind,
ja,
das da?
Das sind Smarties oder eben normale Tafel, wie wir in Basel sagen, wo man dann eben auch als Beilage jetzt auf Weihnachten oder eben auch im Frühling mit Ostern oder was auch immer, immer die Verbindung eigentlich noch findet. Was wir ganz speziell gemacht haben, ein Puzzle, wo man dann eben auch wieder problemlos in einen Brief rein kann tun und eben als Geschenk oder eben als Motivation, um eben eine Spende nachher zu machen, eben ein kleines Geschenk bekommt. Das ist eigentlich die Grundidee hinter dem Ganzen. Eben, wir haben den Schlüsselanhänger zum Beispiel mit einem Präservativ, der in der Rätshilfe auch schon eingesetzt worden ist. Es gibt spezielle Büroklammern, die man mitschicken kann.
Fast alles sei denkbar. Man muss einfach miteinander ins Geschäft kommen.
Wir nehmen gerne den Auftrag entgegen von der Organisation. Vielleicht haben die auch nur eine Idee und wissen nicht ganz genau, was sie machen wollen. Dann suchen wir das Produkt nachher suchen und entwickeln.
Andere Zulieferer von der Fundraising-Branche bieten etwa spezielle Software für Hilfszwecke an, Lehrgänge für die Spendenakquisition oder individuell gestaltete Werbekuverts. Der neueste Schrei hier von einem Anbieter, Kuvert mit Duftlack, der mit einem bestimmten Geruch die Spendenbereitschaft steigern soll. Als Spendensammler immer professioneller wird, ist für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dieser Tagung eine durchaus positive Entwicklung. So können die potenziellen Spender besser und gezielter anwerben und das gesammelte Geld effizienter einsetzen. Auf Nachfrage gehen die meisten aber auch zu, dass es dabei schon auch Schadenseiten und fragliche Entwicklungen gäbe.
Es gibt vielleicht Methoden, wo man sehr, ich sage jetzt mal, sehr aggressiv auf den Spender losgeht, ihn am Schlafittli packt und nicht mehr loslässt, wo vielleicht kurzfristig sehr viel bringen kann, aber längerfristig eher kontraproduktiv sind.
Das ist zum Beispiel, wenn man Spendenmailings macht mit Personen und bebilderte Spendenmailings, also man bildet eine Person ab, die angeblich von einer unheilbaren Krankheit betroffen ist, und die Person, die auf dem Bild abgebildet ist, ist aber ein Model und keine Person, die wirklich betroffen ist. Das geht für mich nicht.
Wenn ich jeden Monat von der gleichen Organisation einen Brief habe und mit einem schreienden Titel drauf und dann noch ein Telefon drauf habe und dann werde ich auf der Straße noch angesprochen, dann kann mir das irgendwann genug werden.
Sie hören den Doppelpunkt zum Thema Fundraising, Kampf um den Spendenfranken. Wenn man mit Fundraising-Spezialisten darüber redet, welche problematischen Entwicklungen es beim Spendensammeln gibt, werden regelmässig ausländische internationale Organisationen genannt. Die würden auf den Schweizer Markt drängen und die einheimischen Hilfswerke mit ihren Methoden unter Druck setzen. So sieht es etwa Martina Ziegerer, Geschäftsleiterin der Stiftung CEWO. CEWO vergibt ein Gütesiegel an Hilfswerke, die nach den Kriterien dieser Stiftung seriös arbeiten und vertrauenswürdig sind. Martina Zieger schaut es als Problem an, als neue Hilfswerke mit grossem Werbebudget auf einen Spendenmarkt kommen und möglichst schnell viel Geld möchten einnehmen. Das setzt die einheimischen, zurückhaltenden Hilfswerke unter Druck.
Wenn diese Hilfswerke keine Spenden verlieren wollen, die sich bisher zurückgehalten haben, müssen sie dann reagieren. Und es gibt die Gefahr, dass so eine Werbespirale in Gang gesetzt wird, wo das Fundraising nicht unbedingt professioneller, aber sicher einmal teurer macht.
Die Martina Zieger nennt eine Organisation, die nach ihrer Meinung die Gefahr vergrössert.
Ja, sicher eine bekannte Organisation, die stark gewachsen ist mit grossen Werbeanstrengungen, ist World Vision.
World Vision. Diese Organisation kommt fast immer ins Spiel, wenn von internationalen Hilfswerken die Rede ist, die mit grossem Budget und aggressiven Methoden den Schweizer Spendenmarkt würden aufmischen. World Vision ist 1950 in den USA gegründet worden und hat sich international auf die Vermittlung von Kinderpatenschaften spezialisiert. In der Schweiz schafft World Vision schon seit 1972. World Vision Schweiz hat letztes Jahr 44 Millionen Franken eingenommen, 17% mehr als im Vorjahr. World Vision ist ein Dorn im Auge von vielen traditionellen Schweizer Hilfswerken. Für den Odilo Notjöppe vom christlichen Hilfswerk Caritas sind World Vision und ähnliche Organisationen dubios.
Ich muss kritisch anmerken, dass das für mich fast sind virtuelle Organisationen sind. Man kennt keine Exponenten von so einer Organisation, die sind alle irgendwie nicht vorhanden. Wer kennt den Chef von World Vision? Da kommen mir die ausländischen Organisationen ab und zu sehr, sehr virtuell vor.
World Vision hat allerdings Erfolg. Schon 60'000 Patinnen und Paten hat das Hilfswerk in der Schweiz gewinnen, wo alle 600 Franken im Jahr spenden. Das schaffe World Vision eben nur mit einem äußerst grossen Werbebudget und vielen Fernsehspots, meint Odilo Noti von der Caritas. Bei World Vision selber weist man den Vorwurf zurück, man würde übermässig viel von den Spendeneinnahmen für Werbung und auch für Administratives einsetzen. Das stimme einfach nicht, sagt Amos Winterler, Sprecher von World Vision Schweiz.
Nein, da liegen wir im Vergleich zu anderen Hilfswerken absolut im Schnitt. Insbesondere, eben wenn man unterscheidet zwischen Investitionen, also Werbegelder, die neue Spenden generiert, und Administration, also das, was wirklich einfach verbraucht wird, dort stehen wir sogar sehr gut da. Aber insgesamt sind wir absolut im Schnitt.
Bei World Vision würden 15% von den Einnahmen ins Fundraising fließen und weitere 5% in die Administration. So gingen 80% der Spenden in die konkrete Hilfsarbeit. Die Martina Ziegerer von der CEVO sieht das anders. Hilfswerke, die von der Grösse her mit World Vision vergleichbar sind, würden im Schnitt nur halb so viel in Administratives und Fundraising stecken. Allerdings zeigen die Zahlen von der CEVO auch, dass es Hilfswerke gibt, die noch deutlich mehr Geld für Administratives und Fundraising brauchen als World Vision. World Vision hat das CEVO-Gedensiegel nicht bekommen. Das macht deren Organisation aber offenbar nicht gross Bauchweh. Man hat sich zwar vor Jahren einmal darum bemüht, sagt der Amos Winterler, aber bei der CEVO hat man offenbar etwas gegen die Art, wie World Vision schafft.
Von weltweit allen Zertifizierungsstellen ist CEVO die einzige, die das World Vision Partnerschaftsmodell ablehnt. In allen anderen Ländern hat World Vision das vergleichbare Gütesiegel.
Martina Zierer von der CEVA bestätigt, dass World Vision das Gütesiegel wegen ihrer Methode nicht bekommt.
World Vision erfüllt unsere Anforderungen nicht, weil sie Einzelkinderpatenschaften anbieten mit direkten Kontaktmöglichkeiten zu Kindern. Wir lehnen diese Art von Sammeln ab, weil das eigentlich zum Schutz des Kindes nicht gerecht wird, weil Kinder dadurch auch instrumentalisiert werden zu Werbezwecken und weil die Erfahrung zeigt, dass es da falsche Erwartungen gibt auf beiden Seiten, bei den Patinnen und den Paten und bei den Kindern, die sich dann später nicht erfüllen können.
Erwartungen etwa, dass der Paten aus der Schweiz eine teure Ausbildung zahlt oder das Kind gar zu sich in die Schweiz holt. Auch der Odilo Noti von der Caritas kritisiert die Vermittlung von einzelnen Kindern. Der Amos Winterler von World Vision ist aber überzeugt, da seien falsche Vorstellungen über solche Kinderpatenschaften herum. Denn die 50 Franken, die jede Patin und jeder Pate im Monat für das Kind zahlt, gehen gar nicht an das Kind selber, sondern an ein Entwicklungsprojekt im Umfeld von dem Kind.
Das Geld geht nicht zur Familie. Es ist kein Sackgeld, also eine Patenschaft, sondern es wird das Umfeld verbessert, zusammen mit Organisationen vor Ort, mit Dorfkomitees, was dann eben dazu führt, dass frisches Wasser vorhanden ist durch einen neuen Brunnen oder das Kind kann in die Schule gehen.
Das werde allen Spendern auch klar gesagt. Warum vermittelt World Vision denn einzelne Kinder, wenn das Geld gar nicht an sie geht? Man will damit das gemeinnützige Engagement der Spender fördern, sagt Amos Winterler, und Verbundenheit mit dem Land, wo das Geld angeht. Das sei auch ehrlicher, als mit Kinderpatenschaften zu werben, wo es gar nicht um konkrete Kinder ging, so wie das andere Hilfswerke machen.
Wenn Sie Prospekte von anderen sogenannten traditionellen Schweizer Hilfswerken anschauen, die reden dann auch von Kinderpatenschaft. Es steckt dann dort aber kein Kind dahinter.
Tatsächlich werben auch andere Hilfswerke mit Kinderpatenschaften, z.B. Terre des Hommes oder Caritas. Man würde zwar den Begriff brauchen, gibt Odilo Noti von der Caritas zu, aber...
Wir haben aber eine ganz klare Ausrichtung. Bei uns sind das Projektpatenschaften. Also ein Pate oder eine Patin tut bei uns ein Projekt unterstützen. Zum Beispiel ein Strassenkinderprojekt in Brasilien, in Rio de Janeiro zum Beispiel. Also wir legen grossen Wert darauf, dass bei uns nicht Einzelkinder unterstützt werden.
Einzelkinder an Paten vermitteln, das sei ethisch keine gute Sache, ist der Odilo Noti überzeugt. World Vision werbe aber gezielt mit diesen Einzelkindern, auch wenn das Geld der Paten dann in ein Projekt im Umfeld dieser Kinder fliesse.
Wenn man Kommunikation von World Vision anschaut, geht es immer um das Einzelkind. Wenn ihr in die Homepage einsteigt von World Vision, kommt die nächste Frage, was will ihr, ein Kind, ein Mädchen, ein Bub, aus welchem Land? Da geht es nur um das Kind. Also da spielt das Projekt gar keine grosse Rolle in der Kommunikation. Da ist die Kommunikation nicht kohärent von World Vision. Also da baut man meiner Meinung nach schon eine Illusion auf.
Allerdings stellt sich die Frage, wenn für Caritas Kinderpatenschaften so schlecht sind, warum wirbt die Organisation denn ausgerechnet mit dem Begriff für etwas, wo gar keine Kinderpatenschaft ist? Auch Caritas baut hier offensichtlich Illusionen auf. Der Odilo Noti aber bleibt dabei. Mit Organisationen wie World Vision kann er wenig anfangen.
Es ist, wenn ich es ganz böse sage, was ich hinter den Eindruck, sind einfach Fundraising-Maschinen.
Diesen Vorwurf weist Amos Winterler von World Vision zurück. World Vision sei halt erfolgreich und das kann man nicht überall gut an.
Ich kann mir gut vorstellen, dass durch die Prominenz von World Vision da natürlich auch ein gewisser Neidfaktor vorhanden ist.
Sind die Methoden von World Vision und ähnlichen Organisationen wirklich der Grund, dass Spendensammeln in der Schweiz härter und aggressiver geworden ist? Oder wollen sich sogenannte traditionelle Hilfswerke mit diesem Argument einfach erfolgreiche Konkurrenz vom Leib halten? Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Hilfswerke wie World Vision setzen bei ihrem Fundraising offensichtlich voll auf Emotionen. Andererseits machen das auch traditionelle Hilfswerke. Caritas und das evangelische Hilfswerk Hexöppen haben grosse Plakataktionen mit dem Begriff Hunger am Laufen, die sicher auch nicht billig sind. Und sie bilden dort bewusst Kinder mit grossen, hilflosen Augen ab. Auch viele traditionelle Hilfswerke setzen auf aggressive Strassenwerbung und auf Telefonmarketing, wo von vielen Leuten als lästig empfunden wird. Es fällt schwer, zwischen den Werbemethoden von World Vision und traditionellen Hilfswerken fundamentale Unterschiede zu erkennen. Wie sieht der Blick in die Zukunft vom Fundraising in der Schweiz aus? Die Befürchtung ist, dass potenzielle Spender noch intensiver als heute umworben werden und dass man Hilfswerke, die noch nicht mitziehen, einfach überhört. Vielleicht passiert aber gerade das Gegenteil. Die Fundraiser merken, dass das Publikum zu viel Werbung nicht gutiert und die Hilfswerke setzen vor allem auf Qualität und Transparenz. Die Martina Ziegerer von der Stiftung CEWA ist auf jeden Fall überzeugt, dass die Hilfswerke in Zukunft noch professioneller werden beim Spendensammeln.
Also wir denken, dass Professionalisierung im Fundraising weiter wird zunehmen. Und Professionalisierung jetzt eben so verstanden, nicht, dass jetzt einfach alle immer mehr ausgehen und dass es teurer wird, sondern Professionalisierung eigentlich so verstanden, dass vor allem die fachliche Kompetenz, die es ja dann auch braucht, um eben in diesem schwierigeren Umfeld zu bestehen, dass die weiter steigen wird. Also das heisst, wir werden sehen, dass Organisationen ihre Leute weiterbilden oder ausbilden in Fundraising, dass sie sich auch beraten lassen, vielleicht von Profis, dass sie Konzepte entwickeln, ihre Aktivitäten dann auch austesten und wieder Korrekturmassnahmen ergreifen, wenn das nötig ist.
Die Martina Ziegerer sieht die Professionalisierung durchaus in einem guten Licht. Allerdings gibt es da schon ein paar Sachen, die ihren Bauch weh machen.
Was man eben schon muss eigentlich ein bisschen im Auge behalten, ist, dass wenn einzelne Organisationen mit massiven Werbebudgets und aggressiven Wachstumsstrategien auch so eine Werbespirale eigentlich in Gang setzen, dass sich dann eben das Spendensammeln zunehmend verteuert. Und auch wenn einzelne Organisationen dann eben Sammlungsrichtlinien nicht einhalten, sich nicht um ethische Kriterien zum Beispiel kümmern und mit Methoden sammeln, die einfach möglichst einträglich sind, aber nicht nachhaltig und nicht aus ethischer Sicht auch nicht vertretbar sind, dann ist das sicher eine zweite Sorge, die wir haben. Und wenn die Spenderinnen und Spender spendemüde würden, weil es einfach überflutet werden oder das Vertrauen auch in die gemeinnützige Tätigkeit verlieren, dann wäre das natürlich auch ein Grund zur Sorge.
Wie die Spender reagieren, ist natürlich entscheidend, wie sich das Fundraising weiterentwickelt. Der Roland Schannere von der Glückskette meint, dass die Spender in Zukunft noch anspruchsvoller werden als heute, als sie noch mehr wissen wollen, was mit ihrem Geld passiert.
Eine andere Tendenz, die ich denke, ist, dass man weitere Zertifizierungen und Gütezeichen macht, dass sich gute Hilfswerke von vielen anderen probieren, besser abzuheben. Und ich glaube, man wird mehr noch zusammenarbeiten müssen, man wird die Kräfte müssen vereinen, man wird nicht laufend neue Hilfswerke müssen wieder erfinden und kreieren, sondern schauen, unter den bestehenden Schwerpunkten zu bilden, sich zu spezialisieren und dort vielleicht so mäßig zu konzentrieren.
Die Frage ist, was passiert, wenn die Professionalisierung einmal ausgereizt ist und man sich auch mit noch so gezieltem Spendensammeln nicht mehr von anderen Hilfswerken absetzen. Die Gefahr ist, dass dann das Fundraising nur noch intensiver und aggressiver wird und Hilfswerke ihre Werbebudget immer weiter steigern müssen. Die Hoffnung ist, dass die potenziellen Spender das nicht gutieren und sich die Hilfswerke durchsetzen, die glaubwürdig und mit Mass auf sich aufmerksam machen.
Fundraising, der Kampf um Spendenfranken. Das war der Doppelpunkt von Alex Reichmuth.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS 1.